Es geht um Vergebung. Hier vielleicht nicht im Fokus, aber ich werde aber eine kleine Einführung geben. Wie gehe ich mit seelischen Verletzungen um? Und ich glaube, dass Verletztsein zu unserem Leben gehört. Ich glaube, jeder kann von uns einige Ereignisse, Situationen mitteilen, wo er sagt, ja, da wurde ich verletzt. Mein Herz ist verletzt, aber was dann? Ein Pfeil hat mein Herz getroffen. Bewusst oder unbewusst, manchmal ist es so, wird von irgendjemand abgefeuert und es trifft dich ziemlich hart. Und manchmal sagen wir, das war ein Volltreffer, das hat gesessen, das sitzt so tief in meinem Herzen. Und dann, vielleicht manchmal mitten in meinen wunden Punkt hinein. Gefühle von Einsamkeit, Angst, Wut und Scham zeigen sich womöglich. Und was sind unsere Reflexe? Wer kennt das nicht? Gegenangriff. Zur Gegenwehr. Wir schießen zurück. Ich nenne das so. Ich gehe, und das kenne ich von mir, ich rede jetzt von mir, ich bin in mein Waffenarsenal hineingegangen, habe alles geöffnet, alle Torpedos, die ich hatte, und habe alles abgeschossen, was ich nur hatte, um abzuschießen. Das war meine Reaktion auf Verletzung. Vielleicht kennen wir das, dass wir auch so reagiert haben. Wir sind wiedergeboren, wir wissen, dass wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sind, und dann trifft es uns tief in unser Herz hinein, mitten in die Wunde, und ich reagiere genau entgegengesetzt zu dem, was uns das Wort Gottes gesagt hat. Ich habe lange gebraucht, bis ich es begriffen habe, ja, wie man tatsächlich richtig reagiert. Oder lieber meine Gefühle unterdrücken und nach innen richten, das heißt, wir wirken denn introvertiert, ist eine Möglichkeit, ich kenne das ganz viel. Ich musste da auch Befreiung erleben von meinen introvertierten Einstellungen, Lebensstil, weil das macht krank. Was machen wir? Wie gehen wir mit Schmerz um? Und Konfrontation mit Zerbrechlichkeit gehört wirklich zum menschlichen Dasein. Wir können es nicht verhindern. Na? Aber wie ist mein innerer Umgang mit meinem Schmerz und den Verletzungen, die mir im Leben widerfahren sind? Wie gehe ich damit um? Ziehe ich mich in die Höhle des Schmerzes zurück? Oft ist es so, dass wir uns zurückziehen, schmollen, kapseln uns ein. Wir sind für ganz viele unerreichbar, weil wir so schmerzhaft verletzt sind und sind nicht mehr erreichbar für Gedanken der Liebe und Vergebung. Kennt ihr das? Dass wir so tief verletzt sind, dass wir uns zurückziehen, und da ist das Wort, was wir gehört haben, ganz oft, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist und unsere Herzen, wir ziehen uns zurück und sind nicht mehr transparent offen für Liebe und Vergebung. Und ich glaube, wenn wir diese Haltung in uns tragen, ist es ein ganz gefährlicher Weg, den wir gehen. Und er zerstört mich selbst. Es gibt ganz viele Dinge, die passieren können. Ich werde auch gleich einige aufzeigen, was es mit unserem Körper macht. Wer verletzt? Ich gehe mal ganz tief zurück, und was ich jetzt hier sage, sind nicht nur Behauptungen, oder das sind keine Behauptungen, sondern es sind Möglichkeiten. Zum Beispiel in der Kindheit. Man wird vielleicht von Eltern verletzt. Unbedachten oder gnadenlosen oder gedankenlosen Bemerkungen wie, vielleicht kennt ihr das, wir wollten dich eigentlich nicht mehr. Nicht alle Eltern sind so, aber manchmal sind Eltern verzweifelt. Wir wollten dich nicht. Wegen dir mussten wir heiraten. Das bringt Verletzungen. Wenn man als Jugendliche, als Baby oder als Kleinkind solche Aussprüche hört, das bringt ungewaltige Verletzung mit sich. Du hättest ein Junge oder ein Mädchen werden sollen. Kennt ihr solche Aussprüche? Ich glaube, das sind so Dinge, die wir aus unserem Alltagsleben schon erlebt und erfahren haben. Oder ein anderes Phänomen ist, aus dir wird nie etwas. Weißt du, was das aus dir macht? Wenn du das glaubst, diese Botschaft, die du vermittelst, bekommst, dein Leben fängt an, negativ zu sein. Und tatsächlich, es wird nichts aus dir. Sprüche sagt, so wir verknüpft sind mit der Rede unseres Mundes. Und das hat Auswirkungen. Wir müssen da wirklich weise und vorsichtig sein. Oder manchmal sind Eltern auch ungerecht und ziehen das eine Kind dem anderen vor. Gibt es so Lieblingskinder? Ist nicht generell so. Was ich jetzt sage, ist nicht generell so. Wir haben liebevolle Eltern gehabt. Aber manchmal ist es so. Unbewusst. Problem daraus. Kind kann sich nicht wehren und das Bild, was es von sich selbst bekommt, wird von Erwachsenen bestimmt. Das ist teilweise so. Also verinnerlicht dieses Kind diese Botschaft, es prägt sein Selbstbild und damit auch sein Selbstbewusstsein. Und ich kenne ganz viele, die ein ungesundes Selbstbewusstsein haben. Und das ist ganz schlimm. Andere Kinder verletzen einen. Wir kennen das auf den Spielplätzen oder irgendwo haben wir auch als Kind erlebt. Man wird gehänselt, man wird ausgelacht. Das hier ist nur eine kleine Einführung. Ich komme noch zu dem, was ich eigentlich sagen will. Ja, man wird ausgelacht. Schwächen werden gnadenlos ausgenutzt. Kennt ihr das? Mir tun solche Kinder unendlich leid, die sich nicht wehren können. Im Erwachsenenalter erleben wir auch Verletzungen. Hauptquellen der Verletzung sind meist die Menschen, die uns besonders nahe stehen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die können ganz schön einen verletzen. Da können Partner sein, Ehepartner, Eltern, Kinder und so weiter und so weiter. Wir sind den Dingen unwillkürlich manchmal ausgesetzt. Warum ist dieses so? Je näher man sich steht, desto eher kann man uns auf die Zehen treten oder auf die Füße treten. Kennt ihr das? Man hat keine Hemmungen mehr. Je vertrauter man miteinander ist, desto eher lässt man sich auch gehen und so weiter und so weiter. Und dazu kommen Berufskollegen, Vorgesetzte, Kunden als Verletzungsquellen. Schikane, Diskriminierung, unfaire Kritik, Demütigung, Ungerechtigkeit, Mobbing. Das Wort Mobbing darf man auf der Arbeit gar nicht erwähnen und will man nicht hören. Aber es ist tatsächlich so. Im Grundsatz sind wir alle auf eine Art und Weise verletzend. Zum Beispiel werden wir verletzt, wenn Zusagen nicht oder Versprechen nicht eingehalten werden. Na, wenn ich mich mit dir verabrede, morgen treffen wir uns um 14 Uhr hier irgendwo und ich komme nicht. Das kann verletzend sein. Weil du machst dich ja auf. Lügen, Irreführungen können verletzend sein. Oder wenn man schweigt. Oder wenn man Vertrauliches weitergibt. Nur mal so ein paar Beispiele. Wenn man vertrauliche Informationen, und ganz besonders in der Seelsorge, wenn man da Vertrauliches hört und man fängt an, darüber mit anderen zu reden, das verletzt ungemein, wenn das zum Ohren dessen kommt, der Hilfe sucht. Oder was auch ganz schlimm ist, Reden hinterm Rücken. Ist auch ganz schlimm. Kennt ihr das? Habt ihr noch nicht gemacht, ne? Aber ich hab's getan früher. Doch, wirklich. Es gibt so vieles, was uns verletzt. Unverlässlichkeiten aller Art. Treulosigkeit, Verantwortungslosigkeit. Beziehungsabbrüche ohne Begründung. So, ich verlasse jemand und gebe kein Statement ab, warum ich dieses getan habe. Unhöflichkeit kann auch verletzen. Wenn ich euch nicht begrüße, kann das verletzend sein. Oder ignoriert werden ist auch etwas ganz Schlimmes. Es gibt ganz viele Menschen, die werden aufgrund ihrer Art und Weise ignoriert. Oder gehänselt, was weiß ich. Körperliche, verbale Gewalt. Es gibt so viele Dinge, die uns Menschen verletzen können. Aber was macht das mit uns? Was macht das mit uns, wenn wir so verletzt sind? Wie reagieren wir? Ich will mal einiges hier überspringen und einfach mal sagen, welche körperlichen Dinge es mit uns macht. Und dann gehe ich in das Thema rein. Wir kennen ja auch manchmal den Ausspruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und manchmal haben wir dieses Wort aus der Bibel ganz falsch verstanden. Es geht nicht darum, Rache zu üben. Dr. Martin Luther King hat einmal gesagt, Auge um Auge hinterlässt mit der Zeit nur Blinde. Ich glaube, körperlich hat beides, Rückzug und Rückschlag, die gleichen Folgen. Und zwar, die mit Wut, Groll, Hass, Enttäuschung, Ärger, Verbitterung, verbundene seelische Anspannung löst auch augenblicklich im Körper eine sehr starke Reaktion aus. Ich nenne das mal so die sogenannten Alarm- und Stressreaktionen. Kennt ihr die? Das bedeutet oder sie bedeutet, dass sich die seelische Spannung auf dem Körper überträgt. Kennt ihr das? Zum Beispiel die Atmung wird schneller. Man atmet schneller. Der Blutdruck steigt. Ich war früher ein Mensch, der Blutdruck ist bei mir immer ganz schnell auf 300 gegangen, wenn etwas war. Kennt ihr das? Ich gehe unter die Decke. Der Herzschlag beschleunigt sich. Und das Blut wird dadurch vermehrt und wird in die Muskeln hineingepumpt. Sie spannen sich an. Der Verdauungsapparat gerät außer Takt. Und man hat Probleme einzuschlafen, weil die Dinge, die dich beschäftigen, dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Stresshormone führen zu einer Blutverdickung sowie zu einer drastischen Schwächung des Immunsystems. Ich habe das gerade jetzt erlebt. Wir hatten die Handwerker gehabt und das hat mir so viel Stress, weil die mich tatsächlich über den Tisch gezogen haben. Für eine Arbeit haben sie mir ganz wahnsinnig viel Geld abverlangt. 10.000 Euro Handwerker, die Abflussrohre gemacht haben. Und das ist alles so skurril gelaufen. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich gleich hier mein Immunsystem geschwächt war, dass ich gleich hier so ein paar Bläschen an den Lippen kriegte. Das konntest du richtig zugucken. Und das hat mich so beschäftigt, bis ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, ich gebe dir das Ganze ab. Ich will nicht mehr in mein Immunsystem geschwächt sein, weil ich mich geärgert habe, weil ich so viel Stress mit mir gemacht habe. Nein, wird Ärger, Groll nicht abgebaut, kommt es auch zu Langzeitfolgen wie Bluthochdruck. Ist nicht immer so, aber es kann sein, Herzinfarkt. Vielleicht kennst du auch den Ausspruch, das geht mir zu Herzen. Ja, kennen wir vielleicht auch alle. Chronische Muskelverspannung bis zu chronischen Schmerzen können Ursachen dieser Dinge sein. Nicht unbedingt, können. Nicht, dass ich sage, es ist so. Sie können. Oder es liegt mir schwer im Magen, wenn chronische Magen-Darm-Probleme sind. Dann haben wir oft gesagt, oh, das liegt mir schwer im Magen. Oder ich habe das schwer verdaut und so weiter und so weiter. Kennen wir alle, sicherlich. Aber es gibt ein tolles Wort in der Schrift und das erbaut mich dermaßen. Lukas 17, 3 bis 4. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und ich glaube, wir haben das in Vergangenheit häufig falsch verstanden, dieses Zurechtweisen. Ich glaube eher, dass das so gemeint ist, dass wir die Pflicht haben, aufmerksam zu machen. Dieses Zurechtweisen hat nichts etwas zu tun, was mit draufhauen zu tun hat, was wir vielleicht mit einem Negativen verbinden aus unserer eigenen Situation heraus, sondern wir haben die Pflicht, aufmerksam zu machen. Ne? Weise ihn zurecht und wenn er bereut, vergib ihn. Aber da haben wir oft ein Problem, dass Menschen so schnell ihre Knie beugen und Buße tun. Hier in Hameln nicht. Aber ich kenne ganz viele, die seit Jahrzehnten in die Gemeinde laufen und kriegen es nicht fertig, Frieden zu bringen, obwohl es gepredigt wird, Jahr ein, Jahr aus. Und ganz viele lesen regelmäßig die Bibel und haben auch diese Stellen gelesen. Und bevor ich mich mit diesem Thema Vergebung auseinandergesetzt habe, und als ich mich damit mehr und mehr beschäftigt habe, sind mir mehr und mehr Lampen aufgegangen und ich kriegte immer mehr Erleuchtung. Wie wichtig es ist, mit seinem Umfeld, mit seinem Nachbarn, mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Geschwistern, mit seiner Ehefrau und mit seinen Kindern in Vergebung, in Frieden zu sein. Und wenn er 7-mal an dir gesündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue, so sollst du ihm vergeben. Das heißt, wenn er permanent kommt, und das ist tatsächlich so, dass wir auch permanent verletzen, obwohl wir es nicht wollen. Manchmal unbewusst verletzen wir unseren Gegenüber. Und wenn ich komme, so steht es hier geschrieben, dann soll, oder ich, und ich sage, ich bereue, sollst du ihm vergeben. Das haben wir schon 100-mal gelesen und 100-mal gehört. Und wie oft und wie schwer fällt uns das in unserem Alltagsleben? Ist das nicht so? Ich hätte das nicht geglaubt. Weißt du, wie ich früher drauf war, wenn ich mit meiner Frau in Clinch war? Ich habe sie gestraft. Und wisst ihr wie? Indem ich geschwiegen habe. Ich habe mit ihr nicht mehr gesprochen. Ich habe sie ignoriert, tagelang. Glaubt ihr das? Heute nicht mehr. Heute, sonst würde ich hier nicht stehen und darüber sprechen. Ich habe tagelang sie ignoriert. Ich habe sie gestraft, indem ich mich nicht mit ihr unterhalten habe. Und es hat gedauert, bis ich gesagt habe, Schatz, vergib mir, ich habe über die Stränge gehauen. Gibt es, ne? Römer 13, Vers 8 steht geschrieben, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wow. Seid niemand etwas schuldig. Haben wir auch x-mal gehört, gelesen. Aber wie schwer tun wir uns manchmal, unsere Knie zu beugen. Hier steht es, seid niemand etwas schuldig. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aus meiner Verwandtschaft. Ein Vater und Mutter haben mehrere Kinder. Und mit einem dieser Kinder war Clinch ohne Ende. Diese Situation hat die ganze Familie entzweit. Und dieser Mann hat selbst vor Jahrzehnten, kann man sagen, in Hannover über Buße gepredigt und lag mit seinem Kind, mit einem seinem Kinder oder einem seinem Kind in Clinch. Er war schon sehr krank und ging einkaufen, kam von Einkaufen wieder, ne, hat alles aus dem Auto rausgepackt, setzte sich hin, sagte, ich muss mich mal hinsetzen, mir ist nicht gut, holte einmal Luft, es war alles vorbei. Er konnte keinen Frieden mit seinem Sohn schließen. Bleibt niemand etwas schuldig, als nur den einander zu lieben. Aber wie soll ich jemand lieben, der meinen Blutdruck auf 300 hochbringt? Habt ihr das schon mal, ne? Ihr wisst, was ich meine? Es gibt Menschen, mit denen komme ich super zurecht. Aber dann gibt es andersartige Menschen, die meinen Blutdruck tatsächlich auf 300 bringen. Den soll ich lieben. Steht hier geschrieben, ihr Lieben. Das klingt jetzt alles so seltsam und so schön, aber das ist hier geschrieben. Das habe nicht ich geschrieben. Das sagt das Wort Gottes. Paulus sagt zu den Römern, nur einander zu lieben. Aber Paulus, du kennst doch meine Situation nicht. Der hat mich betrogen, wie soll ich so einen Menschen lieben? Hier, ein Tritt noch hinterher. Nein, bleibt niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Es klingt sehr einfach, aber ich habe festgestellt, im Alltagsleben miteinander, mit meinem Nächsten, in meinem Umfeld, ist das gar nicht so einfach, diese Dinge umzusetzen. Aber dann heißt es hier, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und dann gibt es diese Kampfhähne. Ich nenne keine Namen bei uns, wo ich auch darüber gesprochen habe. Kampfhähne. Und manchmal passieren auch diese Kämpfe innerhalb unseres Treffens. Heinz, sie kennt das. Und dann geht es hoch her. Dann sage ich, Herr, haben die nichts begriffen? Und das waren auch ältere Geschwister, die schon jahrzehntelang in der Gemeinde gehen. Und die haben sich bekämpft. Und dann komme ich, bleibt niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und ich kann euch versprechen, nach mehreren Einheiten, wo ich darüber gesprochen habe, werde ich hier auch noch tun. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Werde ich hier auch tun. Hat der Heilige Geist etwas getan? Ich dachte, wow, damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Aber der Heilige Geist hat es getan. Ich fand das so phänomenal. wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich gesagt, Herr, ich will das Gesetz erfüllen. Ich will hier nicht mehr schuldig an irgendjemand sein oder werden. Herr, präge es in mein Bewusstsein rein, dass ich niemand etwas schuldig bleibe. Eine andere Übersetzung sagt, bleibt niemand etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander schuldig seid, sagt Neues Leben, die ihr schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Und hier sind wir herausgefordert. Mit all dem, was wir gehört und selbst erlebt haben. Vielleicht hier, ich kenne euch nicht. Halt und ich, wir sprechen nicht darüber. Aber vielleicht gibt es hier auch Situationen. Ich kann nur eins sagen. Nimmt diese Verse, sinnt darüber nach. Und wenn da Dinge sind, die schon in, manchmal sind Dinge im Unterbewusstsein abgetaucht, bitte den Heiligen Geist, dass er das wieder hochholt, damit du die Dinge bereinigen kannst. Denn wir haben nur eins zu erfüllen, den anderen zu lieben. Und da kommt es nicht auf unsere Hautfarbe an, da kommt es nicht drauf an, wer, wie, wo wir herkommen, sondern vor Gott sind wir gleich. Und wir haben alle im Fernsehen die Bilder gesehen, wo der farbige Floyd von einem weißen Polizisten, das war keine Liebe, das war Brutalität, so habe ich es wahrgenommen, jeder nimmt es anders wahr. Auch solche Menschen, auch ihr lieben Zintis, wir gehören zusammen, wir sind von Gott geschaffen. Wir sind unterschiedlich in unserer Persönlichkeit, aber wir sind von Gott geschaffen. Und unsere Aufgabe ist, uns so anzunehmen, wie wir sind, uns zu lieben. Punkt. So ist es. Was bedeutet Vergebung? Wir haben schon so oft dieses Wort gehört. Vergebung bedeutet die Entlassung einer Schuld. Das griechische Substantiv aphesis bedeutet Entlassung. Wenn du vergibst, dann bedeutet das, dass du die Schuld entlässt oder sie wegschickst. Sie ist nicht mehr da. Es ist wie mit einem Liebesbrief. Ich schreibe einen Liebesbrief an meine Frau, schreibe die schönsten Worte, die mir im Kopf reingehen, packe die in einen Briefumschlag, klebe den zu, mache eine Briefmarke drauf und stecke das Ding in einen Briefkasten, wenn ich jetzt auf Dienstreisen bin. Und dann ist dieser Brief weg. Aber in meinem Kopf ist er noch, die tollen Worte, die ich meiner Frau geschrieben habe. Aber du schickst es weg. Ich wollte nur sagen, Vergebung bedeutet, du schickst es weg. Ich kenne ganz viele Menschen, die wieder an einen ganz bestimmten Punkt gekommen sind, die holen es wieder aus 1000 Meter nach oben und servieren das brühwarm immer wieder auf dein Tablett und auf dein Teller. Kennt ihr solche Leute auch? Die haben wirklich nicht, so verstehe ich das, nicht wirklich vom Herzen vergeben. Sie tauchen immer wieder nach unten und bei der Bestgelegenheit holen sie es wieder hoch und servieren dir das und knallen dir das an die Birne. Wenn du Vergebung empfängst, bedeutet das, dass deine Schuld weggeschickt wird. Wenn wir aus der Tiefe unseres Herzens vergeben, bedeutet das, dass unsere Schuld wirklich weggeschickt wird. Haben wir das? Können wir das nachvollziehen? Schwer, ne? Aber das ist das Wort Gottes. Ich sage noch etwas, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Ich weiß, das ist eine Behauptung, aber es ist für mich so. Wenn du Vergebung gewährst, dann schickst du die Schuld aus deinen Gedanken weg. Und es kommt nicht wieder vor. Können wir das nachvollziehen? Aber ich erlebe das leider im Alltagsleben mit meinen lieben Geschwistern, nicht hier, aber woanders, dass es immer wieder zum Tragen kommt. Kennt ihr das auch? Ist schlimm, ne? Wenn immer wieder über ein und dasselbe Thema gesprochen wird, ne? Aber Lukas 6, Vers 27 sagt, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Mir, hier ist ein Wort beim Lesen, habe ich schon x-mal gelesen, ich weiß nicht wie oft, aber beim Studieren des Wortes und über Vergebung ist mir ein Wort, hört. Da habe ich mir die Frage gestellt, Kalle, hast du all die Jahre richtig gehört? Hast du hingehört, was der Geist Gottes sagt? Oder hast du deine Ohren auf Durchzug gestellt? War meine Frage, weil ich manchmal oder oft in Vergangenheit ganz falsch reagiert habe. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt, sagt Paulus, ne? Hier in Lukas, liebt eure Feinde. Wie kann ich einen Feind lieben? Und dann werde ich erinnert an unsere Geschwister, die um ihres Namens und Glaubens willen an Jesus verfolgt werden. Und ich glaube, dass die nicht ihre Peiniger verdammen oder so, sondern ich glaube, dass die auch in ihrer Bedrängnis für sie beten, dass sie zu der Erkenntnis der Wahrheit Gottes kommen. Dass auch sie die Knie vor Gott beugen und sich als schuldig bekennen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und da habe ich gesagt, Herr, da verlangst du von mir aber sehr viel. Tut wohl denen, die euch hassen. Was heißt das, tut wohl, die euch hassen? Wir haben das 1000-mal gehört, aber wie ist das tatsächlich? Schlagen wir uns an unsere Brust, wie ist es wirklich in unserem Alltagsleben? Kann ich das sehen? Kann ich das folgen? Vergebung bedeutet, den Anspruch aufzugeben, dass dir jemand anderes etwas schuldet. Vor allem, wenn er deine Erwartung nicht oder wenn er deine Erwartung enttäuscht hat. Manchmal haben wir eine Erwartung. Manchmal auch eine Erwartung an Gemeindeleitung, richtig? Und manchmal reagiert eine Gemeindeleitung anders als meine. Das habe ich schon oft gehabt bei uns in Hillesheim. Heinz, ja, verstehe ich nicht. Warum machen die das? Muss ich jetzt enttäuscht sein? Nein, ich muss nicht enttäuscht sein. Ich kann aber für unsere Gemeindeleitung beten. Das habe ich gelernt. Habe nicht gelernt oder ich habe lernen müssen, meine Kritik, die ich gehabt habe, beiseite zu stellen und sagen, Herr, ich will nicht über meine Gemeindeleitung kritisieren, sondern ich will sie segnen. Egal, welche Entscheidung sie treffen, ich stehe im Gebet für meine Gemeindeleitung ein. Oder wenn ein Versprechen nicht gehalten wird. Oder wenn ich ungerecht behandelt werde. Ne? Haben wir alles, glaube ich, selber schon erlebt, oder? Das Wort Gottes ist gut, ne? Vergebung bedeutet, jemanden von den Konsequenzen seines Ungehorsams gegenüber den Geboten Gottes zu befreien oder seine Schuld zu erlassen. Ich sage den Satz nochmal, das ist ganz wichtig. Vergebung bedeutet, jemand von den Konsequenzen seines Ungehorsams gegenüber den Geboten Gottes zu befreien und seine Schuld zu überlassen. Schwer, ne? Gott ist derjenige, der mit dir und mit mir die Dinge regeln wird. Der Heilige Geist wird dich erinnern. Aber wie oft neigen wir dazu, ne, den Anstoß zu geben und meinen, schuldig den Ausspruch, ich muss jetzt Gott spielen, ich muss es in meine Hand nehmen. Irrtum, ich habe es früher viel gemacht und oft getan. Ich habe erkannt, so läuft das System des Wortes Gottes nicht. Gott hat seinen Zeitplan. Gott hat seinen Plan, wie er mit dir und mit mir zurechtkommt. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, musste der Heilige Geist sehr lange an meinem Leben rumarbeiten, bis ich zur Gesinnungsänderung kam. Gott erwartet Vollkommenheit. Gott erwartet Vollkommenheit. Doch jeder von uns hat gesündigt. Und Gott sagt und Gott sieht uns als vollkommen an. Da habe nicht ich das Recht, etwas Unvollkommenes daraus zu machen. Und wir wissen alle, die Strafe für unsere Sünde ist der geistliche Tod. 5 Minuten noch? Ich kann mich darauf einstellen. Ich könnte noch eine Stunde zuhören. Ja, aber ich will mich auch daran halten, weil ich finde das gut, wie ihr mit der Situation umgeht, und das begrüße ich auch. Wir wissen alle, dass die Strafe unsere Sünde, der geistige Tod, beinhaltet, Trennung von Gott. Aber hör zu, das ist das Tolle, Jesus bezahlte die Strafe für deine und meine Sünde. Ist das nicht toll? Das ist so gewaltig, Gott hat bezahlt, er hat dir und mir vergeben. Und warum fällt mir Vergeben so schwer? Wir haben ein Beispiel. Ich werde nicht heute, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich nochmal kommen darf, auch mehrere Beispiele, aufführen, wo es ganz klar und deutlich wird, was Vergebung bedeutet, aus der Schrift heraus. Apostel 10, Vers 73. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, der an Jesus Christus glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen, durch den Namen Jesus Christus. Jawohl, wir empfangen Vergebung unserer Sünden. Das können wir auch heute noch erleben, wenn wir uns dafür öffnen. Gott ist gut. Er ist so gut. Er meint es so gut mit uns. Und ich habe mich ganz oft gefragt, warum tue ich mich so schwer, die Dinge umzusetzen, die uns das Wort Gottes in mannigfaltiger Weise uns gegeben hat? Warum tue ich mich manchmal so schwer damit? Und das Schöne ist, seit 1.5. bin ich im Rentenzustand. Ich bin jetzt Rentner, offiziell Rentner. Und das ermöglicht mir, meine andere Zeiteinteilung zu haben. Und das ist so toll, zu Hause zu sitzen. Du stehst nicht mehr so unter Zeitdruck. Arbeit, Gemeinde, Haus und dies und das und was alles zu tun ist. Und dann beschäftigst du dich intensiv mit dem Worte Gottes. Und die Zeit genieße ich so. Und das finde ich so toll. Ich finde das so schön. Und noch ein Wort aus 1. Johannes 1, Vers 9. Und dann komme ich zum Schluss. Und das ist auch eins meiner Lieblingsverse, das schätze ich so. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu, Jesus ist treu, Jesus ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und sage ich, Herr, das ist die Hoffnung, das ist die Chance, die ich bei dir habe. Für meine Verfehlung, die ich auch heute noch begehe und tue, so ich bekenne, und manchmal liege ich da auf die Knie oder ich sitze da auf meinen Stuhl und sage, Herr, ich muss wieder bekennen, hier habe ich versagt. Hier bin ich nicht in die geistliche Kampfhaltung hineingegangen, die ich hätte aufnehmen sollen. Ich bin müde geworden, ich bin so lau geworden, wo ich hätte aufstehen müssen und in den geistigen Kampf eintreten. Aber du sagst, wenn ich meine Sünden, meine Verfehlungen, dir bekenne, du vergibst. Ist das nicht toll? Und das baut mich wieder auf. Dieses Wort baut mich so auf. Er ist treu, er ist gerecht. Und damit schließe ich für heute. Und Gott segne euch. Und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen dieses Wort in euch aufnehmt, auch noch zu Hause vielleicht darüber nachsinnt. Ich halte dieses Thema Vergebung so wichtig. Und wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was es ist, aber eins möchte ich: nicht am Ende das Ziel verfehlen, nur weil ich zu stolz war, meine Knie zu beugen. Gott segne euch. Amen.